oder? Check das mal aus. Das ist der heiße Scheiß. Der Balkan-Boy macht Perser heiß. Mach Kopf mal zu und hör sie talken. Hose auf, hab keine Sorgen. Sie liefern ab wie Hermesboten. Ehrenlos und Vollidioten.
Hallo Adrian, herzlich willkommen alle zur 11. Folge Walla, wir sterben beide. Und ich habe mich vorher so ein bisschen mit der 11 auseinandergesetzt. Man hat sehr viele Negativassoziationen mit 11, also ich zumindest. Zum einen habe ich schon mal 11 Runden türkisches Roulette hintereinander verloren. Die Finger waren wund, der Arm war durchlöchert.
Mit Münzen.
Dann natürlich 11. September, ne? Es ist halt jetzt nicht so ein cooles Datum. Es hat so an sich sehr viel Wert verloren in den letzten 20 Jahren. Mhm. Und es wird immer, langsam steigt wieder der Wert, das ist wie so ein Aktiending. Aber es wird nie ganz wieder seine Position erreichen, die es vor 21 Jahren hatte. Und dann habe ich heute noch gelesen, durch Corona leidet jeder 11. Mensch auf diesem Planeten an Unterernährung.
Okay.
Geisteskrank, die Zusammenhänge sind verrückt. Irgendwie habe ich heute erst gelesen, irgendeine Organisation Statistiken aufgestellt, wie aktuell Corona auf Wirtschaften und so, also auf Wirtschaftsnationen und aber auch auf dritte Länder Auswirkungen hatten. Und Afrika hat es besonders hart getroffen. Da gab es extrem viele Einbußen, einfach durch Tourismus und sowas. Und da ist die Hungerrate oder die Menschen, die an Hunger leiden, sind mehr geworden. Wären sowieso wahrscheinlich irgendwie mehr geworden, weil es einfach mehr Menschen gibt und weniger Nahrung. Aber durch Corona dann nochmal so ein bisschen angefeuert durch die ganzen Einschränkungen etc. Geisteskrank. Wow. Aber trotzdem, willkommen zu Walla, wir sterben beide. Das ist echt.
Was ein ernsthafter Einstieg.
Ein ernsthafter und philosophischer Einstieg heute. Ja, und eigentlich geht es heute nur um Pipi Kaka wieder.
Eure Lieblingsthemen. Ja, auch nochmal ein kleines herzlich willkommen von mir. Wir haben heute, wenn ihr das jetzt genau zum Release-Datum hört, schreiben wir den 19. Februar, Samstag.
Ja, die drei Leute, die das an dem Samstag hören, hi.
Nein, wir müssen schon ehrlich sein, wir haben ja gerade auch noch, haben wir gerade kurz vorher noch besprochen, dass unsere Hörerschaftszahl gerade rapide steigt.
Ja.
So, wir sind richtig happy, ja, wir freuen uns richtig und wir haben auch einige Zuschriften bekommen, immer zu unseren Ekelthemen, aber dazu vielleicht nachher mehr.
Ja, genau, apropos Zuschriften ganz schnell noch. Ihr könnt uns immer gerne schreiben unter www.podcast@gmail.com. Schreibt uns einfach eure Nachrichten, Liebesnachrichten, vielleicht auch irgendwie, also wenn ihr über 18 seid.
Kommen jetzt wieder die Fußbilder.
Vielleicht Fußbilder.
Du hast
vielleicht
sogar Fußbilder bekommen.
Ich habe Fußbilder bekommen tatsächlich, wow. Ja. Ja, das ist sehr, sehr gut, dass wir da auch Nachrichten und Zuschriften von Fans bekommen und auch sehr viel Zuspruch. Ich habe ja, dadurch, dass wir jetzt wirklich mehr Menschen sind, haben wir sogar in die Top 50 Comedy-Podcast-Charts auf Spotify geschafft.
Unglaublich. Vielen Dank, wegen euch. Danke, danke. Wirklich.
Ja, danke, danke, danke.
Also ich sag mal, der Podcast-Olymp, der wird gestürmt.
Er wird gestürmt. Ich habe schon In albanisch-persischer Manier. Ich habe neulich erst eine Story veröffentlicht. Da habe ich gesagt, dass eine Podcast-Revolution ansteht.
Oh, wow, was ist das denn für ein ja. Oh Gott.
Wir stürmen den Thron, das ist die Podcast-Revolution, habe ich gesagt.
Wir stürmen den, das ist sogar noch gereimt.
Ja, es hat sich sogar.
Du hättest wirklich in die Rap-AG gemacht.
Ja, ich hätte in die Rap-AG.
Mit so schlechten Reim.
Ich hätte, ja, Maus zieht immer. Hätte ich es in die Rap-AG geschafft, hätte ich wahrscheinlich heute ich es in die Rap-AG geschafft, dann wäre ich heute nicht hier.
Meinst du wärst ein krasser Rapper geworden?
Dann wäre ich ein krasser Rapper geworden. Aber ich habe es in die Trommel-AG geschafft und konnte euch alle belustigen.
Also bei dir würde 50 Cent auf jeden Fall eine andere Bedeutung bekommen.
50 Cent im Arm.
50 Cent für Arme.
50 Cent für Arme, ja. Oh Gott. Sehr guter, sehr guter Wortwitz.
Wer ist der Rapper von uns hier?
Adrian.
Bitte.
Was hast du heute mitgebracht?
Ich habe einiges mitgebracht. Wollen wir eigentlich mit einem Kennenlernspiel oder wollen wir uns das für später aufheben? Das haben wir ja groß angekündigt.
Ich würde sagen, wir arbeiten kurz erstmal ab, was du heute zugeschickt bekommen hast.
Ah ja, okay. Es war eigentlich, ich würde es jetzt einfach nur an einer Nachricht jetzt mal. Ich würde jetzt einfach mal die eine Nachricht erzählen, die ich geschickt bekommen habe. Und zwar war das eben auch von einer weiblichen Zuhörerin.
Wir haben weibliche Zuhörer.
Wir haben weibliche Zuhörerinnen und es geht genau um Ekelthemen. Es ging auf jeden Fall ein großes Raunen durch die Menge wegen unseren Ekelthemen, dass wir hier angeblich Frauen verlieren würden. Und ganz ehrlich, Männer, wir wissen alle, Frauen pupsen auch keinen Feenstaub. So. Und ja, dahingehend habe ich eine Nachricht bekommen von wegen eine Bestätigung von einer Frau, dass sie gesagt hat, wir Frauen stehen euch in Ekelthemen nichts nach. Und es ging bei ihr in der Nachricht um das Thema Sackhaare, was ich nicht weiter ausführen möchte.
Sackhaare? Nein, das führst du jetzt weiter aus. Du kannst jetzt nicht einfach Sackhaare droppen.
Sie hat es aber auch einfach nur so gedroppt. Sie hat einfach nur gesagt, sie meinte so, als Beispiel, Thema Sackhaare.
Okay.
Ich werf das jetzt mal einfach so, ich werf mal so ein Sackhaar jetzt in den Raum, mal gucken, was so passiert.
Du hast einen Sackhaar in den Raum geworfen und das war eine schlechte Idee, weil ich habe echt viel zu Sackhaaren zu sagen. Okay. Und nicht nur zu Sackhaaren. Leute, Trigger Warning. Nicht nur zu Sackhaaren, auch zu Arschhaaren. Also, es gibt zwei Dinge tatsächlich, die ich wirklich loswerden möchte.
Ach, mein Puls geht jetzt schon in die Höhe.
Adrian, kurze Frage erstmal. Hast du wie 90% der Männer Arschhaare?
Ich glaube, wie alle Menschen.
Wie alle Menschen,
wenn, das, wenn du das nicht gebleached hast.
Also viel, viel Arschhaare. So, so, fast, viel? So fast so viele, dass es zwischendurch sehr hart auf Toilette wird. Weil so in die Richtung entwickle ich mich gerade.
Oh Mann.
Und ich habe eine Angewohnheit, seitdem ich irgendwie 16 oder so bin, dass ich so einen kleinen Twist reinmache. So wenn ich halt irgendwie einfach allein zu Hause auf dem Bett chille oder so. Und ja, das ist der Arschhaar-Twister. Sie hat die Schamhaare in
Sackhaare, nicht Arschhaare.
Ja, Sackhaare mache ich das auch.
Aber das geht fließend über.
Das geht fließend über. Ja, da wird ein kleiner Twist reingemacht, wie so ein, wie dieser Bart, der am Kinn ist, so dieser Kinnbart, der so lang getwistet ist. Da wird, wie nennt sich das mal, wenn man Haare übereinander legt und so?
Flechten.
Flechten, da wird geflochten. Da wird geflochten bei mir.
So Wikingerbärte.
Ja, ich habe so kleine Wikingerbärte auf dem Sack und hinten auch. Also, okay. Du hast es in den Raum geworfen.
Ich hab's also letztendlich hat die Zuhörerin das in den Raum geworfen. Liebe Grüße übrigens nochmal. Sie weiß, wer gemeint ist. Ich glaube, sie möchte nicht das Namen
genannt werden. Aber ich glaube, ganz ehrlich, das machen viele Männer. So einen kleinen Twist reinbringen in die ganze Geschichte. So einen kleinen, so wird ein bisschen geflochten. Wir sind auch, weil wir meistens nicht so lange Kopfhaare haben, flechten wir andere Haare am Körper.
Naja, du hast schon lange Kopfhaare, nur einige Stellen werden lichter. Aber dahingehend haben wir ja auch eine. Haben wir das schon erzählt?
Nee, das dürfen wir nicht erzählen.
Das dürfen wir nicht, ja gut.
Irgendwann erzählen wir es, aber jetzt aktuell noch.
Also, nicht. Gibt es Neuigkeiten zu Spiris Kopfhaaren. Aber ich würde jetzt einfach erstmal mit einer Geschichte weitermachen und zwar, die uns gemeinsam betrifft. Wir waren nämlich letztens ja zusammen in einem Café.
Oh.
Und ich habe Spiris Hypochondrie live in Action gesehen.
Du hast sie wirklich live in Action gesehen?
Wirklich live. Ne? Ich hab anfangs gedacht, das wäre vielleicht eher so ein bisschen auch jokehaft gemeint. Ich habe schon dir geglaubt, dass du hypochondrische Züge hast, aber ich dachte so, okay, der Junge lügt, der hat nicht gelogen. Der ist wirklich Hypochonder und zwar was für einer. Und wir waren im Café, wir hatten uns noch mal getroffen.
Einfach nur, um Sachen zu besprechen.
Wir arbeiten gerade an unserem neuen Cover und sowas für.
Ihr müsst wissen, wir treffen uns nie privat so als Freunde, sondern einfach wirklich Arbeitskollegen. Wir sind einfach harte Arbeitskollegen.
Ja. Das stimmt. Ja. Also irgendwie, eigentlich schon. Deswegen eigentlich ja heute schon. Auch das große, deswegen wollen wir auch das Kennenlernspiel machen, um mal so ein bisschen.
Endlich mal so ein bisschen Nähe hier, so ein bisschen Feuer.
Weißt du, ihr wisst es vielleicht nicht, aber wir sitzen natürlich auch immer nackt bei mir im Studio, uns gegenüber.
Ja, das stimmt.
Ich kann live dabei zusehen, wie Spiri seine Arschhaare so leicht twistet.
Ich bin gerade am Flechten live tatsächlich. Mir ist dir das vorher nie aufgefallen? Ich verstehe.
Auf jeden Fall, wir sitzen in diesem Café und quatschen halt und haben hitzige Diskussionen, wie wegen Kaffa und wie war es und so. Und
Ganz kurz, bald erwartet euch ein neues Cover. Es sieht gerade echt, also das alte Cover, für alle, die sich das Cover mal anschauen jetzt gerade, wenn sie noch das alte sehen, das ist einfach ein Bild von uns mit einem Snapchat-Filter, das wir hochgeladen haben auf Schwarz-Weiß.
Weil wir einfach dachten, wir brauchen irgendwas, noch ein Cover, und dann hat Spiri noch mit PixArt auf dem Handy wahrscheinlich irgendwie so ein Ding daraus gemacht und sagt, ja komm, das nehmen wir jetzt erstmal.
Das nehmen wir jetzt einfach.
Es ist ein Lückenfüller.
Aber bald geht's los.
Aber bei wir sind jetzt wieder, was sagst du, 1000 feste Zuhörer?
1600.
Ja, und ich glaube, denen müssen wir jetzt mal ein bisschen mehr bieten.
Ja.
So, plus Comedy-Charts, wir stürmen den Olymp, ne, also deswegen, es kommt da bald mehr. Aber
erzählt, was passiert ist.
Genau. Oder? Spiri kratzte sich im Gesicht und hat sich, weiß ich nicht, irgendein Pickelchen, irgendwas aufgekratzt, so oben an der Wange. Und es fing an zu bluten. Und ich meinte so, ey, du blutest da. So, oh, ja, okay. Irgendwie ein Tuch genommen. Das hört ja gar nicht auf zu bluten. Ich glaube aber einfach wirklich, du hast irgend so eine Stelle getroffen, wo einfach wirklich so eine kleine Ader oder so irgendwas herlief.
Ja, so mit jedem Herzpumpen kam so ein bisschen Blut rausgeschossen aus meinem Gesicht. So. Es war nicht so schlimm, es war wirklich nur so ein Blutstropfen, der so langsam die Wange runtergelaufen ist.
Hätte man sich beim Rasieren geschnitten, nur die Stelle war nicht rasiertypisch, ja. Und es hörte nicht auf zu bluten.
Naja, wobei Araber, die rasieren sich auch unterm Auge irgendwo. Also
vor allen Dingen auch die Monobraue.
Vor allem, da kann man sich auch theoretisch...
Ich hatte letztens einen Dude gesehen, der hatte so eine krasse Monobraue, aber sie mit Stolz getragen. Also ihm war das wirklich scheiße. Ist dir das scheißegal? Oder ist dir das scheißegal?
Das M von McDonald's einfach auf der Stirn.
Wirklich? Geil. Wo ich mir echt frage, so, ist das entweder so schlimm, dieser Monobrauenwuchs, dass du nichts dagegen machen kannst und irgendwann denkst du, ja, ich lebe jetzt damit? Oder?
So, man lebt es nach außen hin, so wie Frida Kahlo mäßig.
Ja, genau.
Geil, ja, egal.
Er hörte nicht auf zu bluten und seine Hypochondrie hat eingesetzt und hat dir Panik bekommen, dass er eine Bluterkrankheit hat, ne? Diese, wo das Blut eben nicht gerinnt, sondern
genau. Du
nicht
ich dachte wirklich für eine Sekunde, dass ich diese Bluterkrankheit. Kein Witz.
Und ich habe wirklich über diese halbe Stunde, in der das nicht aufgehört hat, das war im Café noch, dann haben wir angefangen zu wollten dann bezahlen, dann gingen wir raus. Es hat nicht aufgehört. Und ich hatte so mitbekommen, so wie peu à peu à peu sich Spiros Nervosität immer mehr gesteigert
hat. Ja, es ist wirklich so gewesen, ne? Ja. Es ist, ja. Du hast es wirklich live erlebt. Es ist kein Spaß. Ich bin wirklich irgendwie schon zu einem gewissen Maße Hypochonder. Ich rede
zu einem gewissen Maße? Du bist Hypochonder durch und durch.
Ich bin Hypochonder durch und durch. Wir geben
Gib's doch zu. Bitte zu.
Und tatsächlich, meine Hypochondrie ist noch viel, viel schlimmer geworden, nachdem wir aus dem Café rausgegangen sind. Und zwar nicht wegen des Blutens, sondern wegen des Typens, der uns angesprochen hat.
Ah, yo, jetzt hat ja so ein Typ angesprochen.
Ja, das war auch eine komische Aktion. Also wir sind aus dem Café raus.
Ich merke, der sah weird aus, oder? Der hat ein ganz komisches Gesicht.
Ich dachte, der wollte uns irgendwas verkaufen, ehrlich gesagt. Und er meinte auch gleich zu Anfang so, der erste Satz von ihm war, ich möchte euch nichts verkaufen. Und ich dachte so, der möchte uns was verkaufen.
Das war halt so ein bisschen so ein gelackter Typ. Ja. In schlechten Anzugsschuhen und so einem Mantel. Er hatte irgendwie ein merkwürdiges Gesicht, war vielleicht so Ende 20.
Ich sag mal, wie es ist. Er hat uns angesprochen und hat uns nach einem Selfie gefragt, weil er mit einem Freund, mit einem Arbeitskollegen, wie auch immer, eine Wette hat. Wer mehr Selfies sammelt,
mit
fremden Leuten, bekommt vom anderen ein Steak ausgegeben. Und zwar ein sehr, sehr teures japanisches Steak.
Mhm.
Und das ist ein Shisha-Bar, Bruder. Im Sinne von, das ist so der Shisha-Bar, Bruder, der in der Shisha-Bar beim Ziehen einer Pfeife die krassesten Geschäftsideen hat. So, Bruder, stell dir mal vor, man stellt sich auf die Straße, ja, und es kommen 20.000 Leute und man fragt die 20.000 Leute nach einem Euro. So, stell dir mal vor, 10.000 Leute an einem Tag geben dir einen Euro.
Du hattest an einem Tag 10.000. Ja, so ein Typ war das auf jeden
Fall. An einem Tag 10.000 Euro, Digga. Stell dir mal vor, wallahi. So,
ja, stimmt,
genau, so einer war das, genau. Mhm. Und meine Hypochondrie ist größer geworden, weil ich dachte, was ist, wenn der Typ einfach so ein Superspreader war? Was ist, wenn er einfach Corona hatte und er möchte so als Vorwand mit Leuten Selfies machen, um ihn dann Corona, so wie nennt sich das? Theorien hier haben sich überschlagen in meinem Kopf. So totale Verschwörungstheorie-mäßig. Und ich dachte halt auch so, irgendwo ist eine versteckte Kamera. Und
du leidest sogar unter Verfolgungswahn.
Das auch noch. Ich dachte wirklich, da ist irgendwie eine versteckte Kamera und die nehmen das auf, so nach dem Motto, was hat Corona mit der Gesellschaft gemacht? Und trauen sich Menschen wieder Selfies zu machen mit fremden Leuten und so. Ich dachte das wirklich. Ich dachte vielleicht,
ja gut, Hypochondrie und Paranoidität.
Paranoia.
Paranoia, dankeschön.
Hypochondrie und Paranoia.
Geht ja so ein bisschen Hand in Hand eigentlich.
Hand in Hand. Und dann bin ich weiter runtergegangen. Ich wollte nämlich noch zur Post.
Arscher an Arscher.
Arscher an Arscher. Es ist verflochten alles.
Bei Arscher Arscher muss ich an Ascher denken.
Egal, ich gehe dann weiter runter und zur Post. Und dann sehe ich aber zum Glück, wie er mit seinem Kumpel da steht und sie sich unterhalten mit einer jungen Dame und dann nochmal ein Selfie machen wollten. Und es waren nicht nur wir, die einfach rausgepickt wurden.
Na gut, immerhin.
Und die sahen dann im Endeffekt so von Weitem weg mit seinem Kumpel noch, sah ein bisschen vertrauenswürdiger aus. Wobei sein Bro hatte auch Seiten auf Null und war halt auch Shisha-Bar-Businessman. Also das macht's nicht besser.
Shisha-Bar-Businessman.
Shisha-Bar-Businessman, ja.
Wäre ein witziger Folgentitel.
Wäre.
Wir haben groß angekündigt, dass heute auch noch die Hochzeitstanz-Story kommt.
Die Hochzeitstanz-Story, ja.
Würdest du damit jetzt anfangen? Oder willst du dir das noch für später aufheben?
Ich fange jetzt einfach damit an.
Super. Ich habe sie auch noch nicht gehört übrigens. Ne? Also einige Themen kennen wir ja, so, die haben wir vielleicht auch schon mal angeteasert oder privat besprochen, aber die kenne ich tatsächlich noch nicht.
Das Ganze, also ich habe meine allererste Hochzeit, die ich jemals besucht habe, habe ich mit 15 Jahren besucht. Ich war das erste Mal mit 15 Jahren auf einer albanischen Hochzeit. Mhm. Und das war die wildeste Hochzeit schon. Also ich bin gleich quasi auf der Spitze des Berges eingestiegen. Es ist danach nicht nochmal so krass geworden. Wirklich, meine eigene Hochzeit war ein Witz, so im Vergleich dazu. Also, fangen wir an. 15 Jahre alt, wir sind in Albanien, wir sind an der Grenze zu Griechenland. Das ist eine griechisch-albanische Hochzeit. Mhm. Und die Hochzeit war ganz gut durchgeplant, sage ich mal. Man hatte kein Buffet, sondern ein Gängemenü, was aber nie ankam, weil halt die Küche komplett versagt hatte. Also du musst dir vorstellen, die Küche hat wirklich versagt.
Wahrscheinlich aber auch mit 1500 Gästen so.
Genau, es waren wirklich irgendwie 1000 Gäste. Es waren ungelogen 1000 Gäste. Und die Hochzeitslocation war aber nur ein paar hundert Meter von unserem Haus entfernt, was wir in Albanien haben. Mhm. Das heißt, zwischendurch bin ich einfach nach Hause, hab gegessen so. Ich bin dann mit meinen Geschwistern einfach nach Hause, wir haben was gegessen, weil es hat wirklich sehr, sehr lange gedauert. Dann kam die Torte irgendwann und die wurde einfach nicht gegessen. Also im Endeffekt hat auf dieser Hochzeit hat kein Mensch was gegessen, weil die Torte wurde einfach auseinandergepflückt und es gab eine Tortenschlacht.
What?
Es gab einfach eine, meine Mutter hat sie ausgelöst.
Deine Mutter?
Meine Mutter hat die Tortenschlacht ausgelöst, du musst dir vorstellen.
Wollte sie jemanden damit abwerfen?
Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Sie ist zur Torte hingegangen und das Hochzeitspaar hat die Torte angeschnitten, die wollten sich quasi gegenseitig füttern. Und meine Mutter ist Trauzeugin gewesen, die ist dann einfach so random da vorne gegangen, hat sich einfach so ein Stück Torte genommen, hat irgendjemand abgeschmissen.
Und dann ist das so eine albanische Tradition?
Ja, irgendwie auch schon so ein bisschen, aber ich habe das noch...
Ah, okay.
Also nachdem ich auf der Hochzeit war, war ich auf ein paar anderen albanischen Hochzeiten, da ist es nicht passiert. Also keine Ahnung, ob das eine Tradition war oder nicht, aber es ist einfach eine krasse, kranke Tortenschlacht ausgebrochen und ich habe so die Veranstalter gesehen. Und die haben sich so den Kopf gehalten, so nach dem Motto, was ist hier los, was passiert hier gerade, Torte fliegt gegen Fenster und sowas.
Ich meine, so eine Torte ist ja auch eigentlich nicht günstig, ne?
Nee, das war nicht, du musst dir vorstellen, das war so eine 2 Meter hohe Hochzeitstorte, das war so ein riesen Ding. Und da ist kein Stück von dem Mund gelandet, sondern es ist wirklich durch die Gegend geflogen. Die Braut, das Hochzeitskleid war voller Hochzeitstorte, es ist einfach geisteskrank gestartet schon. Es ist geisteskrank gestartet und danach, du musst dir vorstellen, das ist... Wenn ich es erzähle, ich glaube mir selber nicht. Danach ging es direkt auf den Dancefloor sozusagen. Danach ging die Musik an und alle haben angefangen zu tanzen und überall lag Hochzeitstorte. Und das war der Moment, wo ich auch so angefangen habe mitzutanzen. Aber ich habe nicht wirklich getanzt, sondern ich
bin... Wie alt warst du eigentlich zu den...
15. Ah, okay. 15 Jahre alt.
Okay.
Habe ich am Anfang gesagt. Ich war 15 Jahre alt. Und ich habe nicht wirklich getanzt, sondern ich bin eher so um die Tische geschlichen in erotischen Bewegungen. So. Und zwar um Restalkohol zu trinken. Dadurch, dass alle Gäste oder fast alle Gäste nichts zu essen bekommen haben, haben die einfach krass getrunken. Du musst dir vorstellen, so 2 Stunden oder 3 Stunden, nachdem das Essen hätte da sein müssen, war es ja noch nicht da. Das heißt, die ganzen Leute haben angefangen, Raki zu trinken, Uso zu trinken, Bier zu trinken, Sekt zu trinken und die waren halt schon prall und hatten nichts im Magen.
Ja.
Das heißt, ich tanze um die Tische und bin dann die ganze Zeit so am Shotglas. Eins nach dem anderen. Ich kannte keine Grenzen. Ich war 15 Jahre alt. Und das ist meine zweite Kotz-Story sozusagen, die ich hier im Podcast erzähle. Und es hat wenig mit Tanzen zu tun, sondern mehr mit Trinken. Das andere T-Wort. Ich tanze um die Tische, trinke einen Shot nach dem anderen, so einen Schluck Restbier nach dem anderen und beobachte dann so meine Cousins und Cousinen und die machen genau das Gleiche. Die tanzen um die Tische und wir besaufen uns alle. Und dann gab es noch so einen großen Aufsteller. So eine ganz große Bierdose, die mit Eis gefüllt war und Bier.
Ja.
Und da so sind meine Cousins, Cousinen auch so alle paar Minuten ran und haben so eins weggesnackt und eins nach dem anderen. Das waren ja, ich habe ja 100 Cousins so. Und wir haben halt alles, was an Restbeständen Alkohol da war, getrunken. Und irgendwann hatte ich echt einen krassen Pegel. Und es war halt noch helllichter Tag. Es war halt irgendwie 15 Uhr oder so.
Damn.
Es war noch gar nicht spät. Es war noch gar nicht irgendwie irgendwas los. Wir haben halt gerade erst so 3 Stunden gefeiert, aber alle waren schon prall. Meine Eltern auch. Ich habe meine Eltern noch nie trinken sehen. An dem Tag hat, glaube ich, deswegen auch meine Mutter diese Torte genommen, weil sie 2 Stunden auf ihr Essen gewartet hat und einfach statt 2 Stunden einfach nur zu warten, hat sie 2 Stunden Raki getrunken oder so.
Ja, ja.
Und es waren wirklich alle fertig nach 3 Stunden Hochzeit. Und ich habe mich entschieden, ja, okay, meine Füße haben geblutet, weil ich einfach so krass enge Schuhe auch getragen hatte.
Dass ich, warum hast du krass enge Schuhe getragen?
Ja, ich weiß es nicht. Ich habe einfach krass enge Schuhe getragen. Und dann habe ich meiner Mutter erzählt, die krass angetrunken war, Mama, ich möchte nach Hause.
Ja.
Und mir geht's nicht so gut.
Ja.
So, aus welchem Grund auch immer, man weiß es nicht. Und dann meinte sie zu mir, kannst du deinen Onkel mitnehmen? Dem geht's auch nicht so gut. Und ich habe halt meinen Onkel genommen und wir sind dann halt Richtung Haus. Und das ist halt echt nur so 200-300 Meter entfernt. Das ist nicht weit weg.
Mhm.
Wir gehen Richtung Haus. Ich habe meinen Onkel im Arm, er hat mich im Arm. Wir wissen beide, dass wir krank besoffen sind. Also er hat es mir sofort angesehen. So, Junge, du hast getrunken, ich habe getrunken. Ich habe viel, viel mehr getrunken als du. Also er hat wirklich wahrscheinlich 2 Flaschen Raki oder so getrunken.
Oh Gott.
Und wir sind nach Hause, ich habe ihn ins Bett gelegt.
Ja.
Er guckt mich an und ich dachte so, er sagt sowas wie, ja, gute Nacht und schönen Schlaf. Und seine Augen verdrehen sich einfach nach hinten. Sie sind weiß.
Was?
Und er fässt sich an die Brust.
Was?
Ja, kein Witz. Seine Augen sind auf einmal weiß, total verdreht. Er fässt sich an die Brust und fängt an zu stöhnen. Und ich dachte so, what the fuck is going on? So, ich bin auf einmal in einer Herzinfarktsituation. Mein Onkel hatte einen Herzinfarkt vor meinen Augen. Und ich bin krank besoffen. Und ich fange an, mit einer Hand so die Brust. Eine Herzdruckmassage. Und ich habe gerade in diesem Sommer erst auf der Realschule Miesburg einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht.
Ja, ja, ja.
Und deswegen hatte ich das gerade so im Kopf. Und ich dachte so, oh mein Gott, Realschule Miesburg, ich liebe euch. So, ich kann meinen Onkel das Leben retten. So, das ist geisteskrank. Und ich bin am Herzdruckmassage machen. Und schreie die ganze Zeit, dass irgendwer draußen vielleicht hört, was hier los ist. Und ich schreie, holt meine Eltern. Und ich bin die ganze Zeit am Pumpen. Und ich habe dann halt auch gelernt, es ist wichtig, auch zwischendurch zu beatmen. Und ich gucke meinen Onkel so an, so, oh mein Gott, ich muss dich gleich beatmen. Jesus. Was ist da los? Das war meine erste Hochzeit. Das ist die Erfahrung meiner ersten Hochzeit. Und ich gebe ihm Herzdruckmassage. Ich weiß nicht, wie lange. Ich weiß echt nicht, wie lange das war.
Du hast einfach so lange hinausgezögert, um nicht die Mund zu Mund zu beatmen.
Ich habe ihn auch zwischendurch tatsächlich auch Mund zu Mund beatmet. Ich habe wirklich das Beste getan, was ich konnte. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich...
Albanisches Stoßgebet gen Himmel geschickt.
Ja, wirklich kein Witz. Ich war wirklich unter Schock und habe da Herzdruckmassage, ihn beatmet. Ich habe Zeitgefühl komplett verloren. Es hätten 2 Minuten sein können, aber es hätten auch 20 Minuten sein können. Mhm. Irgendwann kam meine Mutter reingestürmt und auch die Frau von ihm und die hatten schon einen Krankenwagen dann in dem Moment schon gerufen.
Ja.
Das Problem war nur, Krankenhaus, nächstes Dorf irgendwie, 20 oder 30 Kilometer entfernt, also extrem weit weg und da musstest du über Bergpassagen fahren, also wirklich
typisch Griechenland, Albanien halt.
Ja, krasser Weg und dann hat sie halt übernommen und ich bin halt zur Seite und mir ging es richtig, also nachdem ich aufgehört hatte, habe ich erst wieder gemerkt, wie betrunken ich eigentlich bin.
Kurz Adrenalin halt voll im Blut gehabt.
Genau, ich habe voll Adrenalin im Blut gehabt. Das hat das so ein bisschen weggemacht, dass ich betrunken bin. Und dann erst habe ich gemerkt, wie betrunken ich eigentlich bin. So, ich hatte als 15-Jähriger wahrscheinlich 2 oder 3 Promille oder sowas.
Okay.
Bin dann raus und habe mich so krass übergeben. Also 2, 3 Promille, ich weiß es nicht. Aber bin dann raus und habe mich dann richtig krank übergeben. Und meine Mutter, und also in dem Moment kam schon ein Krankenwagen. Und es war halt alles verwirrend. Meine Mutter hat noch beobachtet, wie sie halt den Mann, also meinen Onkel, in den Krankenwagen schieben und ich bin halt so krass am
albanische Geysir schlägt wieder zu. Der
albanische Geysir, das Comeback.
Das Comeback, echt ey.
Das Comeback.
Und oder das Original halt, eigentlich.
Das Original mit 15 Jahren. Und ich bin halt wirklich so am Fontänenkotzen. Und die sieht das so aus dem Augenwinkel. Auf jeden Fall fahren sie weg und ich bin dann halt wirklich erleichtert, dass irgendwer gekommen ist, dass alles okay ist, hat mich dann ins Bett gelegt und ich bin ungelogen am nächsten Tag um 15 Uhr aufgewacht. Ich habe 24 Stunden geschlafen.
Wow.
Ich bin am nächsten Tag und ich war wirklich so Adrenalin, Alkohol, alles drin. Eine alte Pizza war auch noch drin, die ich quasi zwischendurch gegessen hatte, als ich nach Hause gegangen bin. Ich habe wirklich Pizza gegessen. Kein Witz. Ich habe an diesem Tag wirklich eine alte Pizza mit Pilzen gegessen und die habe ich ausgekotzt in dem Moment.
Mmh.
Also das heißt, jedes Mal, wenn ich gekotzt habe, bis jetzt kam Pizza raus. Ich weiß auch nicht.
Hast du 2-mal gekotzt von Alkohol?
Mehrmals, aber ich habe jedes Mal Pizza gegessen.
Vielleicht ist das auch der Fehler.
Ich habe noch andere Kotz-Stories. Es ist immer Pizza dabei. Selbst wenn, ich glaube, die lagert sich in den Magenwänden irgendwie ein bei mir. Die wird nicht verdaut. Die lagert sich ein und die wartet, bis sie wieder hochkommt. Deswegen werde ich von Pizza auch nicht dick.
Vielleicht, ja.
Ich habe 24 Stunden geschlafen und meine Mutter hat mich schon quasi erwartet am Bett. jetzt so darauf gewartet, dass ich wach werde, weil ich halt wirklich krankfertig war. Dann wache ich auf, das erste, was ich sehe, ist meine Mutter und die hat, nimmt mich halt in den Arm und meint halt, meinem Onkel geht's gut, alles in Ordnung,
ja, okay.
Er hat's überlebt. Alkohol, Übergewicht und so haben ihm nicht ganz gut getan, mhm, und deswegen hat er auch die Herzattacke. Ja. Im Endeffekt, alles in Ordnung. Wir haben ihm alle das Leben gerettet. Ich möchte jetzt nicht sagen ich sag wir. Meine Mutter und ich. Ich weiß auch gar nicht, ob die Herzmassage.
Vielleicht auch die Notärzte.
Vielleicht auch die Notärzte.
Sind wir mal ehrlich.
Also wahrscheinlich waren es die Notärzte.
Aber du bildest dir gerne ein, dass du es warst.
Ja, ich bilde mir gerne ein, dass ich ihm das Leben gerettet habe. Und dann fragt sie mich, das musste ich ja alles echt mitgenommen haben. Du hast 24 Stunden geschlafen. Und dann meinte ich, ja, ich habe echt. Das mit meinem Onkel, das war echt schlimm. Ich weiß auch gar nicht, warum ich kotzen musste. Das wahrscheinlich deswegen, weil es mir so übel ging, dass es ihm so schlecht ging und so.
So ein Heuchler.
Und sie hat bis zu diesem Moment, sie wird auch diesen Podcast wahrscheinlich nicht hören, aber wusste sie nicht, dass ich Alkohol getrunken hatte. Sie dachte, dass ich mein erstes Mal Alkohol irgendwann.
Meinst du? Ich glaube, gerade Mütter wissen sowas. Die wissen das.
Meinst du, sie hat das so absichtlich gemacht? Sie stand dann so.
Ja, ich glaube, die wollte eigentlich eine Antwort rauskitzeln.
Ja, die wollte eigentlich wissen, was ich sage. Und ich habe sie einfach heißgeil angelogen. Meinte so, ja, mein Onkel. Oh,
ich glaube, Mütter kannst du bei sowas
schwer täuschen. Ja,
die kannst du nicht. Gerade wenn ein 15-Jähriger so besoffen war wie du, die wird das ja wohl mitbekommen haben.
Die war ja selber besoffen, das hat er nicht.
Und so. Gerade wenn die alle Kids da um die Tische schleichen und irgendwelche Reste trinken und sich Bier snacken, ich glaube, das kriegt man irgendwann schon mit.
Wir haben gut gedanced.
Ich glaube, die haben einfach absichtlich nichts gesagt.
Ja, das war meine Hochzeitstanzstory, wo ich nicht wirklich getanzt habe, sondern eher getrunken.
Wow, also das heißt, die Torte wurde nicht gegessen, es gab kein Essen.
Es gab eine Pizza, die halt.
Minderjährige haben sich hart betrunken, ein alter Mann hat einen Herzinfarkt.
Das ist eine typische albanische Hochzeit.
Ich wollte gerade sagen, also wenn alle so ablaufen, hinder. Sofort. Hinder.
Leute. Sucht euch albanische Freunde, die demnächst heiraten wollen. Lasst euch einladen. Verpasst nicht das Erlebnis albanische Hochzeit.
Oh Mann, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass das noch so richtige Tanzstories kommen, weil du hattest mir nochmal, das hast du mir, glaube ich, privat erzählt, weil Griechen ja auch so tanzen, immer dieser Fuß, der so leicht so.
Ich kann dir sagen, das hat mich sehr geprägt, diese Hochzeit. Und die Hochzeiten, auf denen ich danach war und auch meine eigene, wurden dann genauso versucht zu gestalten. Also wir haben immer versucht, einen dicken Onkel einzuladen, der. Ich bin Serienhochzeitsretter. Ich wollte immer auf jeder Hochzeit, auf der ich bin, einen dicken Onkel vom Herzinfarkt bewahren. Nein. Die anderen Hochzeiten waren halt dann so, dass ich sehr viel einfach getanzt habe und versucht habe, das zu verdrängen, was auf der ersten Hochzeit passiert ist. Das ist viel Verdrängung. Sagen wir, wie es ist. Ja, ich glaube, es ist Zeit, uns ein bisschen besser kennenzulernen, Adrian.
Ich dachte, wir machen mal ein schönes kleines Kennenlernspiel für Paare.
Kennenlernspiel für Paare?
Nein. Also, ich hatte erst überlegt, aber das ist ein bisschen schwierig, halt im Podcast wirklich ein Spiel zu machen. Deswegen habe ich mir einfach ein paar Fragen aus dem Internet rausgesucht. Ich dachte, ich reduziere es jetzt mal auf 3. Und man kann ja das über den Laufen der nächsten Folge auch nochmal fortführen. Ich habe eine normale, eine lustige und eine ernsthafte Frage.
Okay, du hast 3 Fragen für mich. 3 Fragen für mich oder beantwortest du die Fragen auch irgendwie?
Ich kann die auch beantworten.
Weil wir müssen uns ja gegenseitig irgendwie kennenlernen.
Ich kann sie auch beantworten.
Aber das Unfaire ist ja, du kennst die Fragen schon und du hast eventuell irgendwie schon eine Antwort für dich selber parat. Okay, leg los. Legen wir einfach los. Ins kalte Wasser.
Genau, die erste Frage. Was war dein bisher schlimmster Job?
Mein bisher schlimmster Job? Oh, das kann ich dir ganz einfach sagen. Das war nicht wirklich ein Job, sondern eher ein Praktikum. Und zwar bei Alfa Romeo.
Okay.
Ich habe bei Alfa Romeo in der Werkstatt mal gearbeitet, hier in Hannover.
Mhm.
Und das war einfach. Also, das Schlimmste war daran, dass mein Vater den Job irgendwie oder das Praktikum für mich organisiert hat. Der meinte zu mir: Junge, du musst mal hier irgendwie Mechatroniker oder irgendwas, was halt irgendwie handwerklich ist, machen. Dann wurde ich da in diese Werkstatt geschickt.
Ja.
Und ich habe da halt wirklich 2 Wochen lang nur geputzt.
Ah ja.
Ich war einfach 2 Wochen lang
geputzt. Das war einfach nur Prakti.
Ich war Kaffee holen.
Bimbo für alles.
Genau, Kaffee holen und geputzt. Ich habe nichts gelernt zur Mechatronik. Mhm. Ich habe nichts gelernt über Autos, gar nichts. Und ich habe wirklich jeden Tag von 8 Uhr bis 16 Uhr geputzt.
Ja, super.
Und am Ende habe ich nicht mal irgendwie ein bisschen Geld bekommen für meine Arbeit. Das war wirklich geisteskrank schlecht. Und ich hasse Alfa Romeo, deswegen die Marke. Weil...
Obwohl die schöne Autos machen, wie ich finde.
Die können schöne Autos machen, das hat mir das versaut.
Das kann ich verstehen.
Das war mein schlimmster Job. Was war dein schlimmster Job?
Ich glaube, mein schlimmster Job hatte immer mit Gastro zu tun. Okay. Vor allen Dingen, also Theke mache ich gerne. Theke finde ich geil, hinter der Bar stehen und Getränke zubereiten und so.
Mhm.
Aber rumrennen, Leute Bestellungen aufnehmen, abkassieren, finde ich richtig zum Kotzen.
Wo hast du das gemacht, willst du das sagen?
Ich hatte einige Gastrojobs, aber ich dann.
Achso, das ist so alles allgemein.
Genau, ja. Aber der Job, der es mir echt versaut hat, war bei mir im Heimatdorf. Das nannte sich das Häuschen. Und da habe ich eines Abends gearbeitet. Und normalerweise sind wir immer insgesamt 3 Kellner. Also 2 von irgendwelchen Aushilfen plus, da gibt es eine, so eine Chefkellnerin und der Koch. Und dann war das ein Abend, es war tatsächlich sogar ein Donnerstag, meine ich. Also es war unter der Woche. Mein Kumpel, also der mit mir da Kellner gemacht hat, Felix hieß er. Und ich war an dem Tag aber alleine, weil mitten in der Woche wurden nicht viele Gäste erwartet. Der Koch ist auch früher schon gegangen und wurde gesagt, so Jungs, macht mal hier dann nachher irgendwie einer Stunde den Laden dicht und so. Macht die letzten Gäste, die noch da sind, kassiert ab und dann ist Feierabend. Alles
gut,
so.
Dann ist Feierabend, ja.
Was wir aber nicht wussten, ich glaube an dem Tag war irgendwie ein großes Handballturnier und in Steinhagen war es auch die hat eine eigene Handballmannschaft und in der Umgebung generell ist viel Handball und so. Und es kam auf einmal ganz viele Handballer, also von Freunden, die wir ja auch kannten, weil es ist halt ein Dorf, plus noch irgendeine Fußballmannschaft. Das heißt, der Laden war auf einmal rappelvoll.
So, okay.
Es war Donnerstagabend, ich dachte so, ey geil, gleich irgendwie 7 Uhr oder 8 Uhr, wir machen Feierabend. Das Ding war auf einmal rappelvoll und wir wirklich so zu zweit. Mit
Kein Koch,
ungelogen. Ich glaube, es waren bestimmt 50, 60 Gäste auf einmal da. Alles halt Jugendliche, so in unserem Alter, vielleicht, ne, um die 18 vielleicht rum. Und dann war es wirklich die ganze Zeit gehasselt, die ganze Scheiße. Das Abrechnen hat mich immer so angekotzt, den Überblick zu behalten und so. Und irgendwann war es, glaube ich, 2 Uhr. Ich war seit 12 da oder so. Und ich meinte so, Felix, Alter, ich kann nicht mehr. Ich mache jetzt gleich Schicht im Schacht.
Habt ihr nicht irgendwie jemanden angerufen und gesagt, hey Leute, wir brauchen Hilfe?
Naja, wir hätten den Laden ja schließen können. Wir hätten ja sagen können, so Feierabend.
Ja, aber dann würde doch der Chef sagen oder wer auch immer, hey, ich schicke ein paar Leute vorbei, wenn es so krass voll ist.
Ja, wir hatten
denk auch, mal nach, Adrian.
Wir hatten auch noch eine Kollegin gefragt, okay. Aber es hatte von denen, die ja da arbeiten.
Die
hatten weder Bock noch Zeit.
Die hatten keiner geantwortet, auch geil. Ja,
ja genau. Ja,
dann kann man nichts machen.
Und dann war ich so gerädert und ich habe eben gesagt, ich mache jetzt Zapfenstreich und Felix hat dann aber noch meinte so, ich mache jetzt noch weiter so.
Und ich hätte irgendwie gesagt, so spätestens um 11 oder 12, weil es gab ja auch keine Küche, ne? Ihr habt ja nichts gekocht, die haben ja alle nur getrunken.
Ja, die haben alle nur getrunken.
Ich hätte dann irgendwann um Mitternacht gesagt, Leute, come on.
Ich wollte Zapfenstreich machen, aber Felix wollte nicht.
Ja, fuck Felix.
Ich habe auch irgendwann Felix gesagt, so, Digga, dann mach das hier alleine, ich bin jetzt raus. Ja, so, ich schreibe meine Stunden jetzt hier auf und dann bin ich
so, ich dachte,
gut,
das wäre halt wirklich so eine schlimme Erfahrung mit einem Gast oder sowas. Aber dann ist es so die allgemeine Situation.
Ja, gibt es auch, aber das war wirklich, wo ich dachte so, boah, ey, ich lasse mich jetzt aber auch nicht hier für 24 Stunden hier als Kellner hinstellen, dachte so.
Dann für ein bisschen Geld, 10 Euro die Stunde oder sowas wahrscheinlich, ne?
Ja.
Ja, krass. Zweite Frage.
Ich hab's im Kopf sogar. Ich muss gar nicht nachgucken. Was glaubst du, das ist eine lustige Frage. Was glaubst du, wie viel Hühner braucht es, um einen Elefanten zu töten?
Die Frage habe ich mir tatsächlich sehr häufig selbst gestellt.
Ach Quatsch.
Nein, kein Witz.
Nein, Quatsch.
Kein Witz.
Ach Quatsch.
Es gibt dazu Videos auf YouTube, wo zum Beispiel.
Ach, dieses Spiel
genau,
oder so, ne?
Es ist so ein Spiel, was genau solche Szenarien nachstellt. Zum Beispiel ein Jedi-Ritter gegen 1000 normale Menschen oder sowas.
Ja.
Oder
gegen einen Löwen oder so.
Oder 10 Löwen gegen 100.000 Ratten oder irgendwie sowas in der Art.
Ja.
Und ich glaube, es bräuchte schon ziemlich viele Hühner, um einen Elefanten niederzuraffen. Kommt darauf an, wie gut koordiniert die Hühner sind.
Meinst du, es gibt so einen Masterhuhn, was so alle delegiert? So ein Commanderhuhn?
So ein Hahn.
Ja.
Das eine Hahn, was ganz. Das fliegt auch direkt am Anfang so auf den Kopf von dem Elefanten und der kriegt ihn nicht runter, so mit seinem Rüssel. Ich denke, es bräuchte, wenn die relativ gut koordiniert sind, bräuchte es 1000 Hühner. 1000 Hühner.
1000 meinst du?
1000, ja. 1000, die dann wirklich kratzen die ganze Zeit, die Augen gehen und sowas.
Aber ich glaube, ein Elefant kann ja mit einem Fuß auf jeden Fall 3 Hühner zertreten.
Ja, ja, klar, aber die können ja auch so, die können ja auch leicht fliegen. Die können ja auf jeden Fall auf den Rücken vom Elefanten.
Ja, ich glaube, so hoch schaffen die es nicht.
Ja, ich glaube schon.
Ich bin mit Hühnern aufgewachsen, die können nicht so hoch fliegen.
Ja, aber ja, kommt auf die Zucht an, ne? Ja. Kommt immer auf, sagen wir, okay, es ist ein deutsches Haushuhn oder was?
Ein klassisches Huhn.
Klassisches, ja, es gibt ja nicht das klassische, aber ja, ich weiß, was du meinst.
Ja.
Schwierig.
Vielleicht, du sagst 1000.
Vielleicht können sie sich auch aufeinander drauf stapeln. So.
Und ziehen sich einen großen Mantel an und so einen Hut und wollen.
Und boxen dann diesen Elefanten. Ich glaube, 1000 Hühner, wenn sie halt wirklich kratzen die ganze Zeit und auch in die Augen versuchen zu gehen und dann, doch, ich glaube schon, dass
sie... Ja, aber der Elefant kann ja auch noch rennen.
Der Elefant kann auch weglaufen. Es ist in der Arena. Es ist halt schon so eine kleine Arena.
Okay.
Aber Gegenfrage. wo wir jetzt gerade bei so einem Szenarien sind. Ganz wichtige Frage. Was denkst du, wie viele Fünfjährige könntest du totschlagen oder K.O. schlagen, bis du von ihnen übermannt wirst, bis du halt überwältigt wirst?
Fünfjährige.
Und zwar, kurze Regeln, ihr seid auch in der Arena und die Fünfjährigen sind alle gleich groß.
Ja.
Und die Fünfjährigen sind auch alle gleich groß, halt so die typische Größe für einen Fünfjährigen, ich sag mal, ein Meter oder so.
Ja, kann gut sein, ja.
Vielleicht, ich weiß nicht, wie groß ein Fünfjähriger, ich glaube
ein Meter passt auf jeden Fall.
Meter passt für einen Fünfjährigen. Ein Meter, die sind relativ gut koordiniert, die wollen auf jeden Fall vitale Organe treffen, wenn sie es können. Was denkst du, wie viele könntest du so nacheinander K.O. hauen?
Nacheinander?
Ja, also die kommen alle auf dich, also die kommen nicht alle gleichzeitig, sondern die kommen wirklich nacheinander. Immer
also eigentlich ist ja die Frage, ab wie vielen Fünfjährigen würde ich nicht mehr gegen ankommen?
Ja, das Ding ist halt, wenn 1000 Fünfjährige gleichzeitig auf dich losgehen, hast du keine Chance.
Genau.
So, aber die kommen in Dreierpacks, immer so 3 Fünfjährige gleichzeitig. Was denkst du, wie viele du schaffen würdest, bis du komplett
Ja, wenn es immer nur 3 sind, dann ist es ja, glaube ich, bis du nicht mehr kannst.
Was denkst du, ab wie vielen kannst du nicht mehr?
Das ist doch dann jetzt eher eine Konditionsfrage.
Ja, einfach nur, das ist eine sehr, sehr tiefgründige Frage, die mich in deinen Charakter schauen lässt.
Okay, lass mich
so deine Schätzung ungefähr. Ich treibe dann nachher ein paar auf. Dann gucken wir.
Über TikTok.
Und du musst ihn nicht totschlagen, sondern K.O. reicht.
Ich würde jetzt einfach mal die Frage für mich so ein bisschen umstellen, im Sinne von, gegen wie viele Fünfjährige würde ich ankommen.
Okay, machen
so, wir es einfach so als
einfach wenn, gleichzeitig, ja?
So, ne, so ungefähr.
Okay, sagen wir es gleichzeitig. Sagen wir nicht, es kommen 3, sondern es kommen...
Genau.
Sagen wir, es sind 30 oder 40. Wie viele schaffst du gleichzeitig?
Oh, ich glaube tatsächlich, so 30 Fünfjährige, wenn die auf einmal so, da liegst du schnell am Boden, wenn du einmal stolperst.
Mhm.
Und ich meine, die können zwar nicht doll hauen, aber wenn die...
Es ist extrem wichtig, bei so einem Kampfszenario auch Hände auch irgendwie zu schützen, im Sinne von, ich würde den Fünfjährigen nicht auf den Schädel hauen, der ist ziemlich hart, ich würde mir dann die Hände, glaube ich, verletzen. Ich würde dann schon in Rippen oder sowas gehen und dann hauptsächlich die Beine benutzen.
Oder du nimmst ihn einfach und schmeißt ihn auf andere.
Das auf andere Fünfjährige. Aber die können ja auch noch treten in der Luft und so. Es ist schwierig.
Das ist schwierig.
Ich glaube, 30 ist eine sehr gute Zahl.
Also so eine Klasse Fünfjährige
vielleicht. Eine Klasse Fünfjährige.
Das ist so Maximum.
So die erste Klasse, sozusagen. Wobei, der Unterschied...
Das Gute ist bei Fünfjährigen, du kannst viel treten.
Du kannst echt viel treten, aber der Unterschied zwischen 5- und 6-Jährigen ist echt immens, ne?
Du kannst bei 5-Jährigen viel treten und du kommst in wichtige Regionen.
Ja, das stimmt.
Tendenziell viel Gesicht.
Ich glaube, 29 5-Jährige gleichzeitig fertig machen. Und dann halt der Sprung zum 6-Jährigen. Ich glaube, das würde sich halbieren tatsächlich. 6-Jährige sind ja schon irgendwie schulfähig.
Ja, die sind noch ein bisschen stärker.
Und die sind ein bisschen stärker, ne? Und ich glaube, das halbiert sich dann tatsächlich.
Sind auch schnell.
Die sind schneller,
die sind
schon relativ schnell. Koordinierter auch, die haben ein bisschen besseres Augen-Hand-Koordination.
Manche haben auch ein Messer.
Also, bei mir in der Schule wahrscheinlich. Jetzt. Ab 6 hast du dann das erste Klappmesser auch wahrscheinlich. Auch. Wenn du Kenneck bist, so wie ich, dann ab 6.
Ja.
Ja.
Okay.
Das ist sehr, sehr gut zu wissen. 30 Fünfjährige, eine gute Zahl. Gute Antwort, Adrian.
Dankeschön, danke. Dann kommen wir jetzt zur letzten Frage. Ist eine bisschen ernsthaftere Frage. Wann hast du zum letzten Mal geweint? Und weswegen?
Wann ich das letzte Mal geweint habe.
Mhm. Damit wir auch ein bisschen tief immer auch wieder reinkriegen hier und nicht nur an der Oberfläche mit so einem
Ekel-Themen. Soll ich dir wirklich sagen, wann ich das letzte Mal geweint habe? Ich habe das letzte Mal geweint ist nicht so lange her. Nachdem wir den Podcast letzte Woche aufgenommen haben. Vorletzte Woche. Nee, das letzte Mal habe ich geweint am Samstag.
Mhm.
Das ist jetzt... Nee, das ist gelogen. Sorry, nochmal. Ich habe das letzte Mal geweint am Dienstag. Das ist jetzt 2 Tage her.
Ah, okay.
Ich habe mir Gedanken gemacht zu einem wichtigen Thema, wofür ich jetzt demnächst mit einer Gesellschaft, die sich genau um solche Themen... Ich habe mir Gedanken gemacht zu einem wichtigen Video, was ich drehen möchte, was nächsten Monat veröffentlicht werden soll. Ja. Und das Thema betrifft viele Menschen auf der ganzen Welt.
Mhm.
Aber ich möchte jetzt noch nicht genau sagen, worum es geht, aber ich musste einfach bei den Gedanken und bei der Art und Weise, wie ich es vermitteln wollte... an mich selber denken, an Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind. Und dann musste ich halt so ein bisschen
weinen. Also weil es ein Thema einfach auch war, was dir persönlich nahe ging.
Es ist ein Thema gewesen, was mir persönlich sehr nahe geht. Ich droppe es einfach jetzt mal.
Mhm.
Und zwar häusliche Gewalt. Einfach häusliche Gewalt. Mhm. Das war ein Thema bei mir in der Vergangenheit sehr, sehr stark, sehr, sehr häufig. Mhm. Und so allein das Denken, das Nachdenken darüber löst ein bisschen was in mir aus.
Mhm.
Und zwar witzigerweise sehr viel Positives und nicht so viel Negatives. Im Sinne von, hey, es geht mir jetzt gut, ich bin auf einem guten Weg, ja, die Vergangenheit kann mir nichts mehr, ich bin hier weggelaufen sozusagen. Und allein dieser Gedanke beflügelt mich und dann sind mir Freudentränen gekommen. Und es sind keine traurigen Tränen gewesen.
Ja, ich kann verstehen. Bei mir war es so ein bisschen ähnlich, also nicht, weil ich persönliche Erfahrung mit häuslicher Gewalt hatte, aber ich hatte gestern mit jemandem ein Gespräch, der eben so etwas erlebt hat und wo die Familie so ein bisschen halt diese Geschichte daher ist und irgendwie eine ganz schlimme Oma, die dann irgendwie halt die Kinder auch geschlagen hat und der Mann wusste nichts davon, weil er dann immer auf Montage war und sowas. Und das war gestern, das sind immer so Sachen, die gehen mir dann auch einfach sehr nah, weil es auch einfach ein Mensch ist, der mir sehr nahe steht.
Das heißt, du hast gestern geweint?
Ja.
Das ist ja krass. Dann hab ich Dienstag geweint und du Mittwoch.
Ja.
Oh, wir sind, oh, das ist so süß.
Merkst du schon, wie verbunden wir auf einmal sind?
Eigentlich sind wir schon ziemlich verbunden. Und witzigerweise, ehrlich, um jetzt noch ein bisschen ehrlicher zu sein, eigentlich war es auch Mittwoch, weil es schon nach Mitternacht war.
Ja, gut.
Also,
am selben Tag.
Wir haben am selben Tag geweint. Oh, Adrian, ich fühle unsere Verbundenheit.
Ach komm, ich will eine Frage noch.
Wir machen eine schnelle Frage.
Um vielleicht nochmal was Lustiges auch zu.
Dann droppen wir was Lustiges zum Ende hin.
So. Du wirst plötzlich ohne Erklärung festgenommen. Was glauben deine Freunde und Familie, was du getan hast?
Jemanden ermordet.
Warum solltest du jemanden ermorden?
Safe jemanden ermorden.
Ach Quatsch, du bist doch eher der klaut.
Nein.
Oder jemanden safe. Oder du hättest jemanden verprügelt. Du hast ein kleines Kind im Rewe runtergeschmissen und hast auf ihm gesurft.
Also ermordet, ja. Nein, safe jemanden ermordet. Und ich kann dir auch sagen, warum. Es gibt einige Freunde in meinem Freundeskreis, wo wir so hypothetisch durchgegangen wären, wenn wir uns gegenseitig töten würden, wie wir uns entsorgen. Außerdem.
Und du wirst doch bestimmt Kandidat, du würdest doch Chemie anwenden.
Und das ist das Problem. Wenn man
wie heißt das? Königssäure? Das, was alles auffressen kann?
Königswasser. Danke. Das ist dann eine Mischung aus HCl, Salzsäure. Eine Mischung aus Salzsäure und Salpetersäure. Und das löst auch Gold und Platin auf.
Ja, das frisst ja fast.
Das würde ich auch nicht benutzen. Ich würde einfach Lauge irgendwie benutzen, viel einfacher.
Also für alle, die mal
oder
was auflösen
oder
möchten.
Oder Flusssäure, wie auch immer, so ein bisschen schwerer zu handeln. Ja, und allein durch den chemischen Background und dass ich relativ gut eine Leiche verschwinden lassen könnte. Und es ist nicht wirklich schwer, eine Leiche verschwinden zu lassen.
Da habe ich immer die Szene von Breaking Bad im Kopf.
Ja, das ist die Badewannenszene. Oh, nee. Ja, also ich glaube, safe wegen Mord. Also wenn ich verhaftet werden würde, dann wirklich wegen des. Also wenn Leute denken würden, weswegen ich verhaftet. Ich würde natürlich nie jemanden umbringen. So, das würde ich jetzt.
Nee, bei dir, wenn ich gefragt würde, für dich jetzt.
Dann würdest du sagen, eher Diebstahl.
Entweder du hättest dich mit jemandem.
Steuerhinterziehung.
Ich hätte eher entweder irgendwas Diebstahlmäßiges gesagt. Oder gar nicht Diebstahl. Ich würde das gerne nochmal ändern. Ich würde eher sagen, wegen Betrug.
Wegen Betrug?
Wegen Betrug.
Denkst du, ich bin so ein Betrüger? Ich bin eher ein Mörder in meinen Augen. In meinen Augen bin ich eher ein Mörder. Betrug ist das Schlimmste.
Das ist schlimm. Mal so ein kleiner Mord, den kann man auch mal, also das passiert doch auch mal im Alltag.
Wenn er gerechtfertigt ist? Okay. Nein, ich bin auf jeden Fall gegen Mord und gegen Betrug und am liebsten würde ich gar nicht
Aber du bist schon ein kleiner Bescheißer.
Gar nicht verhaftet.
Du bist schon ein kleiner Flunkerer.
Also ich würde nicht gerne verhaftet werden. Also wahrscheinlich wird es irgendwann passieren in meinem Leben, dass ich verhaftet werde.
Warum?
Weil ich Ausländer bin, das reicht schon. Das reicht schon eigentlich. Ich war sehr oft sehr nah dran.
Ja?
Allein durch den Berliner Fernsehturm.
Aber hast du tatsächlich mal irgendwie, unabhängig von ob du jetzt was Schlimmes gemacht hast, aber mal eine schlechte Erfahrung auch mit Polizeibeamten gemacht? Also dass Polizeibeamte aufgrund von Haare, Hautfarbe jetzt nicht, aber
ja, klar.
Herkunft, ja?
Ja, ja, klar. Das ist gar nicht so lange her, da bin ich nachts von der Arbeit nach Hause gefahren, 2-3 Uhr morgens. Und es war ein Dienstagabend und dann wurde ich halt geprofiled sozusagen, weil ich mit dem Rad nach Hause gefahren bin, hat mich die Polizei einfach angehalten, weil ich nachts auf einem Rad gefahren bin und ein Ausländer bin. Und die haben halt angenommen von Anfang an, dass das Rad geklaut ist. So, es ist ohne viel Erklärung. Musste ich vom Rad absteigen, zur Seite gehen und dann haben sie auch relativ Sicherheits. Also, ich habe gefühlt, dass ich das so wie in Amerika gefühlt, so die Hand ging schon zur Feuerwaffe. So.
Ja, okay.
Naja, und dann meinten sie, ja, ist das Ihr Rad? Was machen Sie denn Dienstagabend? Warum fahren Sie denn mit dem Rad hier durch die Gegend? Meinte ich, ja, ich fahre gerade von der Arbeit nach Hause. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich was getrunken hätte. Dann meinte ich so, nee, ich bin nüchtern. Wo haben sie denn das Rad her? Ja, das ist ja mein Rad, so.
Ja.
Wo, keine Ahnung, wo ich das her
habe. Das hast du gekauft?
Nee, das habe ich nicht gekauft, das habe ich geschenkt bekommen. Tatsächlich.
Ja, also okay.
Das habe ich halt geschenkt
ich
bekommen.
Das habe ich nicht gekauft, das habe ich geklaut. Aber das schon so lange her, das ist verjährt.
Ist verjährt, ja. Nee, das habe ich geschenkt bekommen von meinem Chef, der hat mir das einfach geschenkt.
Okay, ja.
So als Arbeits...
Aber es ist halt da jetzt so.
Es ist halt mein Rad, so. Dann musste ich den halt beweisen, dass es mein Rad ist und es halt anschließen.
Ja.
Weil sie halt kein Schloss am Fahrrad gesehen hat und dachten sie so, okay, aber das Schloss war halt irgendwie hinten versteckt. Mm, so, das war dann einfach nur so...
Aber die Polizeibeamten waren sonst fair oder... Hast du das Gefühl, die...
Danach kam halt, nachdem ich es angeschlossen hatte, war dann sowas wie, ja, weisen Sie sich jetzt mal bitte aus.
Ja.
Dann konnte ich mich halt aber nicht ausweisen.
Mhm.
Und ich habe mich nur aus der Sache rausreden können, weil die waren halt echt kurz davor, mich einfach mitzunehmen. Mhm. Also ich hatte das Gefühl, die wollen mich jetzt mitnehmen. Die wollen jetzt mich aufs... Also die waren wirklich kurz davor, dadurch, dass ich mich nicht ausweisen konnte und dass ich halt ein bisschen weird unterwegs bin und ich extrem viel Bargeld dabei hatte.
Warum hattest du viel Bargeld dabei?
Ich war halt gerade arbeiten, hab sehr viel Trinkgeld einfach in der Tasche gehabt. Ich hatte halt irgendwie 200 Euro Bargeld dabei.
Okay. Ja gut, 200 Euro, das 200 kann man auch mal im Portemonnaie haben.
200 Euro so in 10-Euro-Scheinen. Das ist halt das Problem.
Ab zum Steintor.
Ja, das 10-Euro-Scheine sind halt wirklich so ein Gramm
Gras,
10
ist
Euro
es,
und so.
Dealerbeträge.
Es sind Dealerbeträge gewesen und ich hab halt dadurch, dass ich halt das in meinen Jackentaschen hatte und meinen Schlüssel rausgeholt hatte, ich hab halt das ganze Geld los. Okay, warte, Moment. Okay.
Ja, also wenn ich Polizist wäre, würde ich auch sagen so, mein lieber Mann, was ist denn da los?
Aber die Story ist ein bisschen verrückter. Die ist noch ein bisschen crazier. Und der Punkt kommt jetzt, die haben mich dann gefragt, ob ich einen Ausweis habe und ich hatte halt an dem Tag auch kein Portemonnaie und keinen Ausweis dabei. Ich konnte mich nicht ausweisen.
Ja.
Und dann fragen sie mich, ob ich irgendwie Instagram oder Facebook habe, um mich auszuweisen.
Hä?
Ja, verrückt, wirklich. Und dann meinte ich, ja, ich kann ihnen Instagram zeigen, ich kann meine Story zeigen, was auch immer, da steht auch mein echter Name auf Instagram.
Ja.
Und ich heiße auf Instagram halt Ehren Spybers.
Ja.
Der Ehrenalbaner Nummer 1. Ich glaube, die sind schon hellhörig geworden bei Albaner. So, okay, Moment. Und dann habe ich denen gesagt, wisst ihr was, ganz ehrlich, ne? Schaut euch bitte meine Story an, mir ist heute schon so viel Scheißes passiert, bitte lassen Sie mich nach Hause
fahren. Nein.
Doch, doch.
Ja, okay.
Okay, es geht weiter.
Was?
Weißt du, was in meiner Story drin war?
Nee.
Ich wurde an dem Tag auf der Arbeit von einem Hund gebissen und muss ins Krankenhaus zwischendurch.
Ach, echt?
Ja, kein Witz. Ach. Das ist echt nicht gelogen.
Ein Gast einen Hund dabei hatte, der...
Ein Gast hatte einen Hund dabei, der war unterm Tisch. Ich habe den Hund nicht gesehen, ich bin zum Tisch gegangen. Und dann ist der Hund auf einmal von unten rausgeschossen und beißt mir ins Knie.
Aua.
Und beißt dann halt die Hose kaputt, da war ein Loch in der Hose drin und es war blutig.
Ja, ja, klar.
Und das war letztes Jahr während der EM.
Ah.
Und es war wirklich viel zu tun und ich habe dann meinem Chef gesagt, ey, irgendwie, es geht mir nicht gut, ich möchte lieber ins Krankenhaus einmal...
Ja, ein Tibis sollte man...
Einmal Tetanus-Spritze und so.
Ja.
Dann bin ich halt ins Henriettenstift und habe dann eine Story gemacht auf dem Weg zum Henry, meinte so, ey, ich war gerade auf der Arbeit und schaut euch mal mein Knie an, mich hat ein Hund gebissen.
Ja.
Naja, war dann halt im Krankenhaus, hab nicht lang gewartet und bin dann wieder zurück zur Arbeit. Hab dann weitergearbeitet. Einfach dann habe ich mir so ein Pflaster drauf gemacht und es war halt nicht ein tiefer Biss, es war halt oberflächlich. Der Arzt meinte auch, ehrlich gesagt, da muss tetanusmäßig eigentlich auch nicht unbedingt was gemacht werden. So, wenn
aber
sie
besser mal geguckt zu haben.
Besser mal geguckt zu haben, besser mal zu wissen, ob da nichts irgendwas verletzt ist oder sowas, weil das Knie tat weh, weil der Hund halt hauptsächlich mit der Schnauze gegengesprungen ist. Und deswegen hat sich dann auch so ein kleiner blauer Fleck gebildet. Aber oberflächlich war es nur ganz leicht angekratzt vom Zahn. Das war jetzt nicht eingebissen.
Er hat nicht so richtig reingebissen.
Er hatte wirklich nur die...
Der Hund war wahrscheinlich einfach, hat sich erschreckt oder keine Ahnung.
Hat sich erschreckt und hatte die Hose halt aufgebissen. So, das Knie hat dann nicht wirklich getroffen.
Okay.
Naja, und dann stand ich bei diesem Polizisten und zeigte ihm diese Story. Und dann sehen sie mein blutiges Knie. Und dann meinten sie nur zu mir so, steig aufs Rad und fahr vorsichtig nach Hause. Und das war's dann. Das war so die Interaction. Witzig. Und alles nimmt bei mir einen Twist.
Ich weiß.
Man könnte wirklich denken, ich erfinde diese Stories, aber sie sind nicht erfunden.
Das schockiert mich ja auch jedes Mal.
Das ist ja das Schlimme. Die sind nicht erfunden, die sind alle wahr. Und viele schreiben dann auch, wenn wir sowas auf TikTok veröffentlichen, wenn wir so kleine Videoschnipsel von dem Podcast hier.
Ja.
Übrigens, wir veröffentlichen kleine Videoschnipsel von diesem Podcast auf TikTok. Wird sehr, sehr oft angenommen, dass es alles gelogen ist oder Cap ist oder was auch immer. Nein, es ist leider wahr. Es ist leider irgendwie schon so passiert und ich kann es so erzählen. Deswegen.
Ich glaube, ganz ehrlich, das sind aber auch so Stories, die
Die sind absurd eigentlich.
Die sind absurd, aber ich glaube, da würdest du dir, also wenn man sich eine Story ausdenkt, wird man sich eine andere überlegen, als ein Kind zum Beispiel zu nehmen und aus dem Rewe aus dem letzten, der obersten Stock da stürzen zu wollen, weil er es rumgemuckt hat. Das passiert nicht, also das ist, glaube ich, das
passiert nicht einfach so.
Das überlegst du dir nicht einfach, weißt du?
Ja. Genauso wie so eine Polizeistory, wo du dann dem Polizisten deine Story zeigst auf dem Handy.
Ja. Ja, ja.
So, und an dem Tag wurdest du halt witzigerweise von einem Hund gebissen.
Und du erzählst ja auch solche Geschichten ja privat, ohne dass sie irgendwo gepostet werden. Deswegen, es ist wirklich verrückt, aber du bist wirklich ein Mensch, dem passieren solche Storys. Dem passieren einfach solche Sachen.
Ja.
Also deswegen, ich könnte bei solchen Geschichten überhaupt nicht mithalten, mir passiert so ein Scheiß gar nicht. Bei mir ist, meine Polizeigeschichten sind von wegen so, also das war die, naja, außergewöhnlichste Polizeibegegnung, die ich mal hatte, ist so, hatte ich dir das schon mal erzählt? Da waren wir in Bayern auf dem Festival.
Nee,
das ist nicht. Hatten den Kombi von meinen Eltern und waren dann schon einen Tag da und so und sind irgendwie einen Tag kurz zum Supermarkt mal gefahren. Ich hatte am Vortag zwar getrunken, aber auch nicht viel und es war auch schon irgendwie Mittag und ich nehme ja auch sonst keine Drogen oder sowas, das heißt, alles supi. Fahren zum Supermarkt, kommen wieder zurück, wollen auf diesen Parkplatz drauf, steht da die Polizei. Bayerische Polizei ist zum Beispiel auch bekannt dafür, dass die sehr, sehr konservativ sind.
Auch was Drogen angeht.
Auch gerade was Gras angeht, sehr, sehr konservativ.
Hart auch.
Ja, hart. Und dann kommt, wird ich da rausgewunken und die sagen, ja, machen hier Papiere, Fahrzeugschein, gezeigt so. Dann haben sie dann auch irgendwie Verbandskasten und so dabei, wenn du ja im Kofferraum, ne? Dann machen sie da bitte mal auf. Ich hatte nichts zu verstecken.
5 Kilo Gras auf einmal da.
Ich hatte halt nichts zu verstecken und hatte auch sonst, war alles easy so. Ich steige aus, ich greife an diese Kofferraumklappe, will den gerade aufmachen und meint der Kommissar schon so, ach komm, lass uns so gut sein. So von wegen so, er hat gemerkt, dass ich halt entspannt bin und die hatten ja das ganze
aber
Auto.
Du hattest ein bisschen was getrunken, oder was?
Am Vortag, aber ich war nicht betrunken mehr.
Ach so, ja mein Gott.
So, ich hatte nichts zu verstecken, ich war entspannt und er dann so, ja komm, lass uns so gut sein. Er hat nicht mal mehr nachgeguckt, hat es gar nicht interessiert.
Okay, das war schon das Krasseste, ja.
Weißt du, so solche Geschichten habe ich denn, das ist super langweilig.
Ja. um eigentlich noch eine andere Polizeistory dann zu erzählen. Ja, ich war im Ausländeramt vor einigen Jahren, als ich die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt habe, aber das Ding nicht durchgezogen habe und die dann am Ende zurückgezogen habe, den Antrag darauf. Mhm. Und ich war aber im Ausländeramt. Und wollte einfach nur irgendwas abgeben. Es war gar nicht so wichtig. Das war 2018. Ja. Ich wollte irgendwas abgeben. Stand dann da und an dem Tag ganz genau, war eine Razzia in einem albanischen Café oder sowas am Steintor. Und irgendwas Albanischem.
Ja.
Und die haben da nicht nur irgendwie Geld sichergestellt, die haben auch Menschen da gefunden, die keine Aufenthaltsgenehmigung hatten. Und haben die zum Ausländeramt gezerrt. Die ganze, also wirklich Polizei-SEK-Trupp stand da.
Alter, what the fuck?
So Polizei-SEK-Trupp stand da und Albaner wurden da reingezerrt, Koffer wurden da schon vorbereitet für den Rückflug sozusagen, für die Abschiebung. Und ich stand dann da, dann so, ja, okay, krass. Bin dann rausgegangen. Draußen standen noch SEK-Beamte. So voll bewaffnet und in Montur und allem. Und ich stehe da draußen und wollte zu meinem Fahrrad, hatte meinen Schlüssel in meiner Jackentasche. Hol meinen Schlüssel raus und dann fällt in dem Moment eine kleine Tüte raus mit so braunen, mit so einer braunen Substanz, also mit so braunen kleinen Bröckelchen.
Aha.
Das sah halt aus wie Hasch.
Ja, was war das denn?
So, warte.
Okay.
Es fällt mir aus der Tasche raus. Ich wollte gerade den Schlüssel und das Ding wieder aufheben. Und dann kommt von hinten keine Bewegung. Ich dachte so, what the fuck? Und dann kommen halt die beiden SEK-Beamten, meinten so, was haben wir denn da? Und dann gehen sie halt zu der Tüte und nehmen sich den Schlüssel und so. Und dann meinten sie, ja, einmal hier Ausweis bitte und dann Prüfung von allem, was jetzt gerade hier so los ist.
Okay.
Und das waren halt Hundeleckerlis. Das waren Leckerlis von meinem Hund.
Ach, das war so eine.
Das war eine Hundetüte.
Das war nicht so eine Grastüte, so eine ganz kleine,
nein,
sondern
das war
so
ein einfach ein kleiner Beutel mit Hundeleckerlis, den ich dabei hatte.
Ja.
Ich habe die nämlich immer einfach in so Beutel in meine Tasche.
Ja.
Und das war halt wirklich eine ganz harmlose Geschichte. Und dann meinten die zu mir, als ich dann mich ausgewiesen habe und dann so kurz gecheckt und dann fing die an über Funk und so und nachzuschauen, dann diese ganze Albaner-Geschichte kam dann auch noch mit hinzu. Mhm. Die dachten, dass ich eventuell ein Späher gewesen bin von diesen albanischen Families.
Oh wow.
Also das hat auf einmal so Dimensionen
voll angenommen. Aufgebauscht.
Das hat sich wirklich voll aufgebauscht. Das hat sich in eine ganz andere Richtung entwickelt und ich stand da, wusste halt nicht, was zu tun ist. So, was ist hier los? Und dann meinten sie zu mir, ja, warum haben sie das denn in ihrer Tasche? Und dann, was ist das? Dann meinte ich, ja, das ist halt offensichtlich keine, das sind keine Drogen, das ist einfach nur, das sind Hundeleckerlis. Dann fragen die mich, haben sie einen Hund? Ich meinte, ja, ich snack das nicht so zwischendurch. Und dann musste ich meine Frau anrufen und die musste dann die Hunde Steuernummer, was auch immer, durchgeben. Und die haben das dann...
Die wollten es wissen.
Die wollten es wirklich, wissen. Dann muss ich die Steuernummer von meinem Hund durchgeben. Dann haben die beim Amt angerufen und haben das dann halt alles innerhalb von so 15 oder 20 Minuten stand ich dann da und haben das alles abgecheckt. Ob das alles so legitim ist, was ich erzähle, dass ich halt wirklich ein anderer Mensch bin, nichts mit diesen anderen Menschen zu tun habe, kein Späher bin oder was auch immer. Mhm. Und ich habe denen einfach gesagt, ja Leute, eigentlich hatte ich einen Termin heute hier, ihr könnt einfach prüfen, ich habe hier einen Termin. Und so, ja, seien Sie mal leise hier. Ich hab einen Termin heute.
Direkt, direkt Handschellen auf der Motorhaube so.
Ja, genau, so auf dem Knie auf den Hals, ja.
Die so ein Hundeleckerli hingeworfen.
Ich hatte wirklich nur Hundeleckerli, ist ja bei diesem aus der Tasche gefallen. Meine Frau war auch total verdutzt. Ne? Ich hatte halt einen Termin beim Ausland, das wusste sie.
Ja.
Und dann kam dieser Anruf, Schatz, kannst du bitte, und das war ja auch das Krasse. Ich habe denen gesagt, ich rufe jetzt meine Frau an. Ja. Die meinten, stellen Sie auf laut.
Ja.
Die wollten halt sicher gehen, dass ich nicht irgendwie irgendjemand anders anrufe und irgendwelche Informationen weitergebe.
Ja, verstehe.
Und ich rufe meine Frau an. Sie meinten so, stellen Sie mal auf laut. Und ich sage so zu meiner Frau am Telefon, kannst du bitte den Hundepass holen und mir die Nummer sagen? Und weißt du, was meine Frau in dem Moment sagt?
Was?
Welcher Hundepass?
Hä?
So, die meinte halt am Telefon so, welcher Hundepass? Und dann meinte ich, ja, das Dokument, wo die ganzen Daten von dem Hund drin sind.
Ja.
Und,
welcher Hund?
Diese Beamten dachten so, okay, alles klar, wir können gleich los.
Jetzt geht's gleich los, Beulerei.
Beulerei. Walla, wir sterben beide.
Ja, echt, ey.
Ja, im Endeffekt durfte ich dann halt einfach gehen, aber ich wurde trotzdem irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde aufgehalten. Mhm. Wegen eines Schlüssels, der mir aus der Tasche gefallen ist. Mhm. Und wegen meiner Herkunft. Mhm. So, das sind so die beiden Faktoren, die da mit reingespielt haben. Auch einfach eine absurde Story, die, wenn sie nicht wirklich passiert wäre, so einfach krank ist.
Aber auch noch humane Stories, wie ich finde.
Ja, ja.
Könnte noch willkürlicher sein.
Ich wurde jetzt
sein,
nicht also irgendwie getackelt oder sowas.
Ja, ja.
Nicht, dass ich wüsste. Nein, ich wurde nicht getackelt. Ich wurde jetzt nicht krass beleidigt oder so, sondern es war immer eine sehr humane Geschichte mit dem Polizisten. Ich konnte mich aber auch immer ganz gut rausreden, konnte immer ganz gut mich rausdiskutieren oder halt denen einfach zeigen, was...
Du bist ja auch der deutschen Sprache mächtig, so das macht auch nochmal einen Unterschied.
Genau,
so,
ne? Das macht einen riesen Unterschied, ob man dann gut Deutsch kann oder nicht, der Polizei gegenüber. Nicht immer, aber es hilft.
Ja.
Adrian, das war eine verrückte Session. Wir sind Hochzeiten durchgegangen. Wir haben Hochzeiten hochgenommen heute. Wir haben uns selber ein bisschen besser kennengelernt, gegenseitig.
Mhm.
Ich bin der Meinung, wir sollten gleich den nächsten Kindergarten aufsuchen und unsere Theorie testen.
Den 5-Jährigen.
Ja, das letzte Mal habe ich nur 25 geschafft. Vielleicht schaffe ich dieses Mal 5 mehr. Wer weiß.
So Quatsch.
Und wir hatten kleine Polizeigeschichten.
Genau,
und
wenn ihr Fragen oder Anmerkungen oder Geschichten habt, die ihr uns senden wollt, www.podcast@gmail.com gerne.
Alles klar, Adrian, danke.
Dann, das war eine schöne kleine Folge.
Ja.
Und damit entlassen wir euch jetzt ins Wochenende.
Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.